Guten Abend. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudium heute Abend. Wir kommen zu Hiob 4. Wir haben in den vergangenen Malen gesehen, Kapitel 1 und 2 beschreibt, wie Hiob in 7 ganz schwere Prüfungen fiel. 4 hat er bestanden, so wunderbar und einzigartig, richtig, ganz zur Verherrlichung Gottes. Dann in Kapitel 2 kamen die Prüfungen 5 und 6. Er wurde todkrank, Pest bekam er und seine Frau ermutigt, in Anführungs- und Schlussstrichen, ihn zum Abfall vom Glauben. Auch diese Prüfungen besteht er, aber nur teilweise, denn das Wort Gottes sagt in Kapitel 2, Vers 10 am Schluss, bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Nach außen hat er sich nicht versündigt. Aber was im Herzen geschah, das ist etwas anderes. Und dann kam die 7. Prüfung, die man zunächst gar nicht als Prüfung erkennt. 3 Freunde halten zu ihm und kommen zu ihm auf Besuch, um ihn zu trösten. Aber Hiob merkt im Verlauf ihres Besuchs bei ihm, dass in ihren Gedanken etwas entsteht und sich entwickelt und ausreift, nämlich der Gedanke, Hiob leidet so, nicht weil er ein Gerechter wäre, sondern es muss in seinem Leben verborgene, schwere Sünde geben. Und das hat Hiob gemerkt, ohne dass sie was gesagt haben, und das führt zu einem Ausbruch in Kapitel 3, wie ein Vulkan. Und da versündigte sich Hiob mit seinen Lippen. Und er redete unbedacht, wie er das auch später ausdrücklich so bezeichnet, nämlich in Kapitel 6. Und er wünscht sich den Tod herbei, aber er spricht in einer Art und Weise über Gott, wie er das nicht hätte tun dürfen. Und da hat er sich versündigt. Und was er gespürt hat bei seinen Freunden, das trifft nun ein. Ab Kapitel 4 beginnen die Freunde zu sprechen und sie sagen genau das, was er gefühlt hat. Und diese Prüfung, sein treues, hingegebenes Glaubensleben wird in Frage gestellt. Das war für ihn die schwerste Prüfung. Letztes Mal wurde die Frage gestellt, ist Selbstmitleid Sünde? Und ich habe das irgendwie so beantwortet, na, das kann man nicht so als Sünde bezeichnen. Es kommt darauf an, eben wenn er da sein Leiden tief empfindet. Der langen Rede kurzer Sinn. Das deutsche Wort Selbstmitleid meint etwas Negatives. Und es meint nicht einfach traurig sein über seine Situation. Und das meinte ich, als ich sagte, man kann nicht zwingend sagen, das ist Sünde, Selbstmitleid. Man traurig ist über das, was man eben leidet. Aber im Deutschen bedeutet Selbstmitleid etwas Negatives, wo man nämlich mit sich Mitleid hat und anderen Schuld zuschiebt. Und wo das geschieht, ist ganz klar Sünde im Spiel. Wenn man eben Menschen die Schuld gibt oder Gott die Schuld gibt, das ist kein Zweifel. Also ich habe das Wort Selbstmitleid letztes Mal in einem etwas anderen Sinn gebraucht. Und ich muss sagen, so wie ich es gebraucht habe, entspricht es nicht dem deutschen Wortgebrauch. Aber jetzt ist die Sache klar. Man muss einfach definieren, was meint man mit einem bestimmten Begriff, und dann werden Missverständnisse auch geklärt. Wir kommen jetzt zu Kapitel 4. Ab Vers 1 beginnt Eliphas zu sprechen. Und Eliphas, der Temaniter, antwortete und sprach. Das ist der älteste der Freunde. Wir sehen nämlich, es kommt noch ein vierter Freund dazu. Später. Und dieser vierte Freund, beginnt erst zu sprechen, nachdem die drei Freunde, die zusammen zu Hiob gekommen waren, mit ihren langen Diskussionen mit Hiob zu Ende sind. Nämlich ab Kapitel 32. Und dort erklärt er, weil er, Elihu, so jung war, wollte er die Älteren zuerst sprechen lassen. Und erst als sie fertig waren und niemand etwas sagen wollte, da hat er begonnen zu sprechen. Das macht klar. Das Prinzip war so in der Zeit von Hiob, dass das beachtet wurde. Dem Alten wurde Ehre gegeben. Und darum der, der zuerst spricht, Eliphas, das ist der Älteste. Dann kommt Bildad, Zophar und Elihu, das war dann deutlich der Jüngste. Dieser Eliphas hat einen wunderbaren Namen. Eli heißt auf Hebräisch mein Gott. El, Gott, I, mein. Und Phas heißt Feingold. Mein Gott ist Feingold. Und Eliphas war sich voll bewusst, was sein Name bedeutet, denn in einer seiner Rede, das ist Kapitel 22, wo er das dritte Mal das Wort nimmt, da sagt er in Vers 23, Hiob 22, Vers 23, wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden. Wenn du Unrecht aus deinen Zelten entfernst und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Denn dann wirst du dich an dem Allmächtigen erfreuen und zu Gott dein Angesicht erheben. Also dieser Gedanke, Gott ist der größte Reichtum, das war ihm bewusst mit seinem Namen und da spielt er auf seinen eigenen Namen an, indem er sagt, so wird der Allmächtige dein Golderz sein. Nun, dieser Mann mit wunderbarem Namen, der Gott die Herrlichkeit gibt, beginnt zu sprechen in Vers 2. Und von jetzt an, wie ich letztes Mal erklärt habe, ist alles, was die Freunde sprechen und auch was Hiob spricht, so wie bei ihm schon Kapitel 3, Poesie. Und zwar habe ich letztes Mal erklärt, die hebräische Poesie hat Regeln, die sind einfacher zu verwirklichen als die Regeln im Deutschen, sodass man poetisch sprechen kann. Spontan. Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen? Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich, es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht, deine Zuversicht und die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung? Erinnere dich doch. Wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Einmal bis hierhin. Eliphas, der Älteste, bringt in seiner Rede den Grundsatzgedanken ein. Und zwar will er Hiob klar machen, es ist ganz grundsätzlich so, wenn jemand leidet, ist das ein Beweis dafür, dass er schwer gesündigt hat. Er bringt den Grundsatz und bildet, bringt dann Illustrationen. Auch Eliphas bringt Illustrationen. Aber es fällt bei Bildad auf, wie viele Illustrationen er bringt, um den Grundsatz von Eliphas eben bildlich zu veranschaulichen. Und Zophar nimmt den Grundsatz von Eliphas, illustriert durch Bildad, auf und wendet ihn mit aller Schärfe auf Hiob an. Wir werden sehen, Eliphas spricht sehr durch die Blume. Er spricht da am Anfang nicht einfach direkt Hiob an und beschuldigt ihn, aber er drückt es so fein aus, das ist keine Kunst zu merken, wer gemeint ist. Aber bei Zophar, da muss man dann nicht mehr rätseln, er wendet das mit voller Wucht auf Hiob direkt an. Also Eliphas, Grundsatz, Bildad, Illustration, Zophar, Anwendung. Noch etwas, was diese drei Freunde charakterisiert. Eliphas als der Älteste betont sehr stark die Erfahrung. Diese riesige Lebenserfahrung, und das haben wir bereits gefunden in Vers 8, so wie ich es gesehen habe. Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Er hat das erlebt, er hat das gesehen. Und schauen wir uns an in 5, Vers 27. Dort sagt er ganz am Schluss seiner Rede, er spricht also zwei Kapitel. Siehe, dies haben wir erforscht. So ist es. Höre es und du merke es dir. Er spricht von seinem Erforschen durch sein ganzes Leben hindurch. Also auch das spricht von seiner Erfahrung. Und schon vorher in Kapitel 5, Vers 3 sagt er, um zu argumentieren, ich sah den Narren Wurzel schlagen. Und sogleich verwünschte ich seine Wohnung. Und da kam das Unglück über ihn. Ich sah. Er hat das erlebt. Und was er Hiob weitergibt, das ist die Erfahrung eines alten, wirklich alten Mannes, der durch sein Leben gesehen hat, dieser Grundsatz, den ich dir da zeige, Hiob, ist die Wahrheit. Bei Bildad, da sehen wir, er als nicht so alter wie Eliphas betont die Tradition. Das, was frühere Generationen eben schon erlebt und erfahren haben. Auch Eliphas spricht von Tradition. Aber es fällt auf bei Bildad, er betont weniger seine eigene Erfahrung als eben das, was überliefert worden ist. Kapitel 8, Vers 8 macht das deutlich. Denn befrage doch, sagt er zu Hiob, das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Also eine Generation zurück und geh noch weiter auf die Generation davor. Und dann erklärt er in Vers 9, denn wir sind von gestern und wissen nichts. Also er ist nicht so stolz auf seine Erfahrung, aber eben die Erfahrung früherer Generationen. Und er argumentiert genau gleich wie Eliphas, wenn jemand so schwer leidet, muss das zusammenhängen mit schwerer Sünde in seinem Leben. Und bei Zophar, dem jüngsten der drei, da sehen wir das Problem von jungen Leuten. Er argumentiert scharf, logisch und sehr gnadenlos. So ist es. Das ist der Vorteil von jüngeren Leuten, dass sie sehr schnell denken können und Schlüsse ziehen können. Nicht aufgrund von Erfahrung, nicht unbedingt, dass sie sich so sehr auf frühere Generationen, auf das überlieferte Wissen stützen, sondern sie denken schnell und schlussfolgern schnell. Und darum dann auch oft falsch. Das ist der Vorteil in Firmen, wenn man Leute hat, die ein gewisses Alter haben. Und diese Leute, die sind natürlich in der heutigen Wirtschaft auch teurer, wenn es um das Lohnsystem geht. Aber diese Leute denken langsamer, aber dafür meistens richtig. alles, was durch Ihre Erfahrung im Gehirn gespeichert ist, wenn Sie dann mit neuen Problemen beschäftigt sind, spielt damit hinein. Sie verknüpfen das, bewusst oder unbewusst, und es führt dann sehr oft eben zu guten Schlussfolgerungen. Das ist ein Vorteil. Und natürlich, wie bildet einer, der weiß, was andere schon früher zu dem und dem Thema gedacht und geschrieben und sich überlegt haben, das ist alles wertvoll, aber wir sehen, alle drei Freunde irren sich. Und darum, in Kapitel 42 von Hiob, da fordert Gott, dass diese drei Freunde Buße tun müssen über all das Falsche, was sie gesagt haben. Ich schlage vor, wir öffnen Hiob 42, Vers 7. In den Versen davor beugt sich Hiob vor Gott und er bereut, wie er sich versündigt hat mit seinen Lippen, in all seinen Reden, beginnen mit Kapitel 3. Und sagt in Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Und Gott hat vergeben. Und dann steht in Vers 7, und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Themaniter. Gott spricht den Ältesten der drei an. Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Hiob hat nicht geziemend über Gott gesprochen, aber alle diese drei Freunde auch nicht. Und dann Vers 8, und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten. Das konnte er, weil er schon vorher Buße getan hat. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also sehr schwerwiegend. Gott sagt, wenn sie nicht sich beugen über die Torheit dessen, was sie gesagt haben, dann würde Gott mit Zucht in ihrem Leben eingreifen. Und interessant im Zusammenhang von Elihu wird nichts gesagt, dass er hätte umkehren sollen. Und wir werden später sehen, Elihu gibt die guten Antworten, die wirklich eine Hilfe waren für Hiob. Und so sehen wir also, Erfahrung, viel Lebenserfahrung ist etwas Wertvolles, aber man kann sich auch so irren. Aber damit habe ich nicht gesagt, Erfahrung führt immer zu Irrtum. Es wurde gerade die Frage gestellt aus dem Publikum, sind Erfahrungen immer schlecht in der Bibel? Salomo spricht auch viel von persönlicher Erfahrung. Natürlich nicht. Erfahrungen sind sogar wichtig. Aber es ist so, wenn man als älterer Mensch denkt, ich weiß es, weil ich so viel Erfahrung habe, dann muss man sich im Klaren sein, Erfahrung kann hilfreich sein, aber man kann sich mit Erfahrung irren. Und so gilt das auch, was ist denn das, was die früheren Generationen erkannt haben? Ist das nicht ein Schatz? Natürlich, aber die Überlieferung kann auch falsch sein. Und wer sich einfach auf Überlieferung beruft, der kann sich irren, wie das bei Bildad der Fall war. Und natürlich ist das etwas ganz Wunderbares, wenn man als junger Mensch sehr schnell, scharf und so zielgerichtet denken kann. Aber man muss wissen, dass man sich so oft verrennen kann. Aber alles ist nützlich, nur ist die Frage, ob man es wirklich Gott und seiner Autorität unterstellt. Wir werden jetzt gleich sehen, Eliphas und auch Bildad und Zophar, die sagen in ihren Reden so viel Schönes, Gutes und Richtiges. Aber sie sagen es der falschen Person. Hätten sie es jemandem gesagt, der wirklich in der Sünde gelebt hat, Könnte man das gerade so nehmen? Aber sie sagen es der falschen Person. Und sie wenden gewisse Grundsätze falsch an, auf die falsche Zeit. Vieles, was sie sagen, würde sich das beziehen auf das tausendjährige Friedensreich, wo Gott einmal in der Zukunft eine direkte Regierung haben wird. Und er wird das Böse auch immer bestrafen, ohne Ausnahme. Dann kann man das so nehmen, was die da gesagt haben. Und das ist wunderbare, richtige Lehre. Aber die Zeit von Hiob und auch unsere Zeit ist eine Zeit, in der Gott hauptsächlich eine indirekte Regierung hat. Es ist nicht das Übliche, dass Gott direkt ins Weltgeschehen eingreift. Aber er benutzt Menschen, er benutzt Engelmächte, er benutzt Umstände und so weiter und so fort. Er regiert, aber verborgen. Und in einer Zeit, wo Gott nicht eine direkte Regierung hat, da ist es möglich, dass jemand ungerecht lebt und es geht ihm trotzdem gut. Aber Eliphas sagt es, und auch seine Freunde, sagt, wie wenn es das tausendjährige Friedensreich wäre. Also er sagt es an der falschen Person und er sagt es für die falsche Zeit in der Heilsgeschichte. Also man kann sagen, wie jemand, der die Bibel auslegt und Dinge in der Bibel bezieht auf die falsche Zeit. Zum Beispiel etwas, was sich bezieht ganz klar auf die Zeit des Gesetzes, bezieht er auf die Zeit der Gnade. Etwas, das ganz klar für das irdische Volk Israel gesagt ist, bezieht er auf das himmlische Volk der Gemeinde und irrt sich dadurch. Und so können wir sehr viel lernen aus diesen Reden. Auch bezüglich Irren oder richtig gehen. Nun, Eliphas, ein geübter Redner. Er beginnt mit einer rhetorischen Frage. Das bedeutet eine Frage, auf die man gar nicht eine Antwort erwartet. Er sagt, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen. Warum stellt er eine Frage? Das ist ein Trick, der immer wieder funktioniert. Wenn man mit jemandem ein Problem hat und ihm gerade direkt etwas sagt, also wenn ich jetzt dir etwas sage, dann macht das dich bestimmt wütend. Bumm. Da kann man sicher sein, da kommt sofort eine Reaktion zurück. Aber wenn man eine Frage stellt, ist es vielleicht so, wenn ich jetzt etwas sagen würde, dann würde ich das ärgern. Genau das macht er. Er stellt eine Frage, damit Hiob eben nichts sagt. Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen. Natürlich hat das Hiob traurig gemacht, was dieser Eliphas ihm sagt. Aber wenn er da die Frage stellt, hört er einfach mal ruhig zu. Und schon kommt die zweite Frage. Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Mit dieser Frage will Eliphas sagen, es drängt mich so sehr, jetzt dir Hiob etwas zu sagen. Und es drängt mich so sehr, es ist gar nicht möglich, dass ich mich jetzt da noch zurückhalte. Aber das sagt er nicht so direkt, sondern er stellt es als Frage. Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Und wir werden sehen, ein Elihu, der konnte sich zurückhalten, bis alle ausgeredet hatten. Er sagt zwar, es hat in ihm einen solchen Druck aufgebaut, Hiob 32. Er konnte sich fast nicht mehr zurückhalten, aber er hat es. Schön. Die Antwort wäre auf die Frage, doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Jemand, der Selbstsucht hat und sich vor dem Herrn fragt, muss ich das jetzt sagen oder nicht? Es gibt Leute, sobald sie etwas wissen, das zu einer Situation passen könnte, dann sagen sie es. Und das ist manchmal schwierig. Man muss nicht immer etwas sagen, wenn man etwas weiß, sondern muss sich immer dem Herrn fragen, ist das jetzt der Moment, wo ich das sagen soll? Schlagen wir dazu auf Sprüche 25, 11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten. So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Wenn man überzeugt ist, jetzt muss ich das sagen, und zwar dieser Person oder diesen Leuten, und es ist dann genau das Wort, wenn man eine Rückmeldung bekommt, was die Person in dem Moment nötig hatte. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist übrigens das, was Paulus in 1. Korinther 14 meint mit Weissagung. Er meint nicht dort neue Offenbarungen. In 1. Korinther 14, wo er sagt, dass alle Gläubigen weissagen könnten. Ich lese 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet ihr Geheimnisse. Also jemand, der die Gabe des Sprachenredens bekommen hat, sodass er zum Beispiel Elamitisch oder Arabisch sprechen konnte, ohne es gelernt zu haben, der ist natürlich nur nützlich für Leute, die Elamitisch oder Arabisch verstehen. Für die anderen ist es einfach ein Geheimnis und es bringt keine Auferbauung. Und dann sagt der Apostel Paulus, Vers 3, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das heißt also, Weissagen ist das Reden über Gottes Wort oder das Zitieren von Gottes Wort im richtigen Moment für die richtigen Leute. Und zwar so, dass es den Zuhörern Erbauung bringt, Ermahnung, wenn nötig, und Trost. Und in Kapitel 14, Vers 23 sagt Paulus, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt, das ist übrigens nicht ein Zusammenkommen mit Zoom, denn da kommt man an ganz verschiedenen Orten zusammen. Und wir sind froh, dass diese Zoom-Zeit bald vorbei ist. Was Gott eben möchte und was wir auch möchten, ist zusammenkommen als ganze Gemeinde, übrigens nicht die halbe, die ganze Gemeinde an einem Ort. Das ist ein Zahlwort, an einem Ort. Und alle in Sprachen reden, es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Ja, was nützt das, wenn Ungläubige in die Gemeinde reinkommen und da spricht einer Elamitisch oder Arabisch? Perfekt, ohne Akzent, wie die Jünger an Pfingsten, als es viele fremdsprachige Leute gab in Jerusalem. Ja, aber was bei uns oder in Korinth, was nützt das, wenn da Fremde reinkommen und denken, die sind durchgeknallt. Es nützt ja gar nichts. Und die Leute da, wer fragt vielleicht seinen Nachbarn, was hat er gesagt? Ich weiß auch nicht. Fremdsprache. Ja, und ihr findet das interessant. Ja. Dann sagt er, die sind durch. Man muss ja etwas verstehen. Es muss ja Erbauung bringen. Und darum sagt der Apostel Paulus, Vers 24, wenn aber alle, und er sagt nicht einige, er geht davon aus, dass jeder Gläubige, der sich durch den Heiligen Geist leiten lässt, in der Lage ist, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallen, wird er anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Der Ungläubige ist überwältigt. Da haben verschiedene gesprochen. Die haben sich nicht zuerst abgesprochen und die haben ihn ja gar nicht gekannt. Und jetzt wird genau über das gesprochen, im Licht des Wortes Gottes, was in seinem Leben ist, was in seinem Herzen ist. So wird er also überführt von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und prophetoio heißt eben nicht nur voraussagen im Griechischen. Überall dort, wo Prophetie im Neuen Testament Zukunftsvoraussagung meint, hat es diesen Sinn. Aber prophetoio heißt auch herausreden. Etwas, was verborgen ist, durch die Verkündigung des Wortes Gottes ans Licht bringen. Und das ist etwas, was eben nicht nur für die Zeit der Apostel war, als das Wort Gottes noch vollendet wurde, mit Johannes, mit der Offenbarung wurde es abgeschlossen. Das ist etwas, was geblieben ist durch die Jahrhunderte hindurch, dass die Gläubigen weissagen können, wenn sie sich durch den Heiligen Geist leiten lassen, sodass sie im richtigen Moment das richtige Wort sprechen. Und schlagen wir noch auf Sprüche 15, Vers 23. Ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes und ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Und bei Eliphas muss man sagen, ein Wort zur falschen Zeit an die falsche Person, wie schlecht. Aber eben, er beginnt mit zwei Fragen. Und man müsste antworten, jawohl, das verdrießt Hiob. Und zweitens, doch, mit Selbstzucht könntest du, Eliphas, das zurückhalten. Du musst es gar nicht unbedingt sagen. Und dann sagt Eliphas in Vers 3, siehe, du hast viele unterwiesen. Und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Eliphas kam von Teman. Gut, das ist auch so in dem Gebiet von dem Lande Uz. Aber er wohnte nicht am gleichen Ort wie Hiob. Und trotzdem, er wusste ganz genau, wie das Leben von Hiob aussah. Er hat sich um die elenden Menschen gekümmert. Und er kann von der Vergangenheit Hiobs berichten. Viele hat er unterwiesen. Menschen, die er zurechtgewiesen hat und ihnen erklärt hat, was der richtige Weg ist. Das ist der Sinn von dem hebräischen Wort hier, unterweisen oder auch korrigieren. Dann zweitens, erschlaffte Hände stärktest du. Er hat entmutigten Menschen aufgeholfen. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf. Jemand, der versagt hat, im übertragenen Sinn, ihm wieder Mut gemacht, aufzustehen und weiterzugehen. Sinkende Knie hast du befestigt. Solche, die einfach sich nicht mehr wagten, einen Schritt weiter zu tun, die hat er ermutigt, dass sie vorangehen. Und das ist genau die Wahrheit gewesen. Wenn wir nämlich Hiob 29 aufschlagen, da berichtet Hiob von den Tagen, als es ihm noch gut ging. Und da lesen wir in Vers 11, denn wenn das Ohr von mir hörte, so pries es mich glücklich. Also wenn Leute etwas gehört haben von Hiob, dann haben sie gesagt, das ist ein glückseliger Mensch, von Gott gesegnet. Und wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab. Wenn Leute Hiob sahen, dann haben sie gesagt, das ist ein gesegneter Mann. Und er ist so vielen Menschen ein Segen. Und das wird jetzt klar ab Vers 12. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Und sie bekleideten mich. Und in mein Recht wie in ein Oberkleid. Und ein Kopfbund. Also Hiob war wirklich ein Mann, wie wenn die Kleider selber Gerechtigkeit wären. Vers 15. Auge war ich dem Blinden. Er hat klar gesehen und er hat den Blinden geholfen. Und Fuß dem Lahmen. Vater war ich den Armen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Und ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Er hat also Menschen, die ungerecht vor Gericht gezerrt wurden, geholfen zum Durchbruch. Und ich sprach, in meinem Nest werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Sand. Dann kam alles ganz anders. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinen Zweigen. Wie wenn er schon Psalm 1 gekannt hätte, wo der Gerechte beschrieben wird, der da sprost und verwurzelt ist an Wasserbächen. Und weiter, Vers 20, meine Ehre wird frisch bei mir bleiben und mein Bogen sich in meiner Hand verjüngen. Und weiter erklärt er, sie hörten mir zu. Die Leute hörten gerne Hiob zu. Und harrten und horchten schweigend auf meinen Rat. Sie hatten wirklich das Anliegen, wenn nur dieser Hiob mir etwas weitergeben könnte, einen Rat. Nach meinem Wort sprachen sie nicht noch einmal. Welche Autorität? Wenn Hiob was gesagt hatte, dann war Ruhe. Und auf sie träufelte meine Rede. Und sie harrten auf mich wie auf den Regen. Man sich vorstellen, ein Land ohne Regen und die Menschen warten auf den Regen. So hat man geharrt, dass Hiob doch etwas sagen würde. Und sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie für den Spätregen. Und weiter beschreibt Hiob, ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Also er musste nur Menschen lieb anschauen, ihnen zulächeln und das gab ihnen schon wieder eine Zuversicht. Leute, die überhaupt sich nichts zutrauten. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Also er schaute nicht plötzlich finster rein, wenn die Leute verzweifelt aus ihren Gesichtern zu ihm hinschauten. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Das war so. Und Hiob hat eine unglaubliche geistliche Autorität gehabt. Und das weiß Eliphas und er beschreibt das in Vers 3 und 4. Aber in Vers 5 sagt er, doch nun kommt es an dich. Ja, du hast so armen Leuten geholfen. Weißt du, Hiob, das ist nicht so schwierig, wenn es einem gut geht, denen, die im Elend sind, aufzuhelfen. Aber wenn man dann selber in der Situation ist, und das ist natürlich so, ja, man wird gefragt von Leuten, was würdest du in dieser schwierigen Situation tun, was in der? Und ja, man gibt gerne Auskunft anhand des Wortes Gottes. Aber solange man nicht selber in dieser fast auswegslosen Situation, sagen wir eine schwierige Ehesituation ist, ja, dann. Natürlich ist es einfach zu sagen, in einer solchen Situation, dann sollte man das machen und das steht ja in der Bibel. Kann man so erklären. Aber wenn es einen selber trifft, dann ist man am Boden. Das ist so. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich, sagt Eliphas. Und jetzt bist du so, so elend und traurig, wenn es dich trifft. Es erreicht dich und du bist bestürzt. Und jetzt kommt ein Kernsatz, ein Vorwurf. Aber diesen Vorwurf kleidet er in eine rhetorische Frage. Also eine Frage, und die soll eigentlich schon sagen, was ist. Da muss Hiob gar nicht sagen, ja. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht und die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Hiob, ist es nicht so, dass du dir etwas eingebildet hast, auf diese hohe geistliche Stellung, die du eingenommen hast unter den Menschen. Das war dir so wertvoll und groß. Und es stimmte. Der Herr hatte im Herzen von Hiob gesehen, bei all seiner Treue und Hingabe hat sich auch ein gewisser Stolz entwickelt auf diese Hingabe, auf die Treue. Also, man kann zum Beispiel auch stolz sein auf seine Demut. Das gibt es. Menschen, die ganz demütig wirken, aber in Wirklichkeit ist dahinter ein Stolz auf ihre Demut. Und Eliphas sagt: Hiob, so gottesfürchtig, so vollkommen dem Herrn hingegeben in deinem Leben, aber das ist eigentlich das, was dir Befriedigung gegeben hat. Und genau das war der Gedanke Gottes. Während die ersten vier Plagen über Hiob einfach Leiden waren zur Herrlichkeit Gottes, so waren diese weiteren Plagen und ganz besonders die siebte Plage dazu da, um Hiob zu formen, zu erziehen und das, was versteckt in seinem Herzen war, ans Licht zu bringen. Aber nicht, um den bösen Hiob zu bestrafen. Hiob war nicht ein böser Mann. Der Herr hat ihm das Zeugnis gegeben in Hiob 2. Gegenüber Satan sagt Gott in Kapitel 2, Vers 3, denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen, das heißt völlig Gott hingegeben, mit ungeteiltem Herzen, rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, auch nach den vier ersten Plagen. Obwohl du mich, sagt Gott zu Satan, gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Also dieses schwere Leiden, das Hiob erlebt hatte, das hat er nicht verdient. Das war ohne Ursache über ihn gekommen, diese vier Leiden. Aber Gott hat noch mehr Prüfung gebraucht, einfach um Hiob zu erziehen und dieses Versteckte ans Licht zu bringen. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, als was die Freunde meinen. Sie meinen, Hiob hat schwer fleischlich gelebt, aber ganz versteckt. Und jetzt bekommt er eine Strafe. Und das war eben nicht der Fall. Sein Leben war nicht fleischlich, aber da war etwas im Herzen drin, das hat er nicht erkannt. Und jetzt sagt er ihm das so: Das ist eigentlich dein Stolz auf deine Treue. Vers 7: Erinnere dich doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Wieder eine rhetorische Frage. Und Eliphas meint, es ist selbstverständlich, dass man das eigentlich mit einem stillschweigenden Ja beantworten müssen. Und da bringt er wieder das Thema Erfahrung hinein. Schau, Hiob, du musst auch zurückdenken in deinem Leben, was du schon erlebt hast. Erfahrung zeigt es. Wann kommt ein Unschuldiger um? Wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Was für ein Denkfehler. Wie war das mit Abel? In 1. Mose 4. Abel war ein gerechter Mann und sein Bruder hat ihn, weil er gerecht war und der Bruder eifersüchtig auf das, wie Abel vor Gott eben Bestand hatte und Gott ihn zu ihm Zeugnis gegeben hat. Und in Eifersucht hat er diesen Rechtschaffenen umgebracht. Also sofort hätte man antworten können, ja, Beispiel Abel. Ja, kannten die Abel? Nun, wenn sie Adam kannten, Adam kommt vor im Buch Hiob. Wenn wir aufschlagen in Kapitel 31, da sagt Hiob in seiner letzten Rede, Vers 33, und er sagt, wenn ich die gleiche Sünde gemacht hätte wie Adam nach dem Sündenfall, dann wäre das Recht, dass dieses Unglück über mich gekommen ist. Wenn ich wie Adam meine Übertretungen zugedeckt habe, verbergend in meinem Innern meine Ungerechtigkeit, weil ich mich fürchtete vor der großen Menge und so weiter. Also er kennt Adam. Hiob lebte offensichtlich vor Abraham, Isaak und Jakob, die kommen nicht vor, auch das Volk Israel kommt nicht vor oder sonst irgendwelche spätere Glaubenshelden, aber Adam wird erwähnt, die Sintflut wird erwähnt. Und Hiob lebte in der nachsintflutlichen Zeit, in den Jahrhunderten nach der Sintflut, und er kannte Adam und er wusste, was später Mose aufgeschrieben hat in 1. Mose 3, wie Adam versucht hat, nach dem Sündenfall seine Ungerechtigkeit zuzudecken. Und nicht zuzugeben. Und die Schuld abzuschieben. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat abschieben. Gott die Schuld geben. Zuerst der Frau und dann Gott. Und das wussten die. Die hatten diese Überlieferungen bis zurück zur Schöpfung. Und darum ist dieses Argument völlig unhaltbar von Eliphas. Und dann sagt er Vers 8, so wie ich es gesehen habe. Er betont jetzt seine Erfahrung. So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Er stellt einen Grundsatz auf. Nun, wenn wir diesen Grundsatz in Galater, im Licht von Galater 6 anschauen, da heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, also für die verdorbene, sündige Natur in uns, die wird hier genannt als Fleisch, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Also, ein Prinzip, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Da geht eine böse Saat dabei auf. Die kommen dann eben ins Unheil hinein, die so etwas pflügen und säen. Wo ist der Denkfehler? Der Denkfehler ist, dass Eliphas meint, dieser Satz sei umkehrbar. Das ist neutestamentlich bestätigt. Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Aber wenn man sagt, jeder, der in Mühsal ist, ist einer, der Mühsal gesät hat, dann ist das ein falscher Schluss. Die Logik geht nur in diese Richtung. Man kann das nicht umkehren. Es ist genauso, wie man sagen würde, die alten Griechen und die alten Römer, die waren ja sehr darauf bedacht, logische Sätze zu analysieren und aufzustellen. Also wenn man sagen würde, alle Weißen sind Menschen. Diese Aussage stimmt. Aber wenn man sagen würde, alle Menschen sind Weiße, das geht gar nicht. Ja, es gibt auch andere Hautfarben. Und so ist die Logik hier falsch, wenn man das umkehren will. So in dieser Richtung, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es, das stimmt. Aber die Frage ist auch noch, wann sie es ernten. Es gibt manche, die ernten das sofort oder etwas versetzt in diesem Leben und manche ernten es erst nach dem Tod, in der Ewigkeit. Das ist ja diese Weisheit, die Salomo ausdrückt in Prediger 8, Vers 11. Das ist eben gerade das, was Elihu nicht beachtete, was aber der weise Salomo später so umschreibt. Prediger 8, Vers 11. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, Darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Ja, Gott greift nicht sofort ein. Und dann wird gesagt, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlergehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht gefürchtet. Ja, mal ist es so und mal ist es so. Aber nicht als Grundsatz in diesem Leben. Aber der Grundsatz gilt, wer Unheil pflügt, Mühsal sät, wird es ernten, aber man muss hinzufügen, früher oder später. Nun, es wird die Frage gestellt aus dem Publikum, wie sät man für den Geist? Ganz einfach, indem man die Frucht des Geistes in seinem Leben auslebt. Und in der Frucht sind ja wieder die Samen. Und wenn man die aussät, dann kommt wieder Frucht, nämlich Frucht des Geistes. So sät man für den Geist. Und was ist die Frucht des Geistes? Das sagt uns Galater 5, Vers 22, wo diese Frucht neunfältig beschrieben wird. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir gehen weiter in unserem Text, Vers 9, da sagt Eliphas, durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Also diese Menschen, die Unheil pflügen, Mühsal säen. Diese ungerechten Menschen, die kommen durch das Gericht Gottes um. Und hier gibt es einen Zusammenhang mit Hiob, das ist ein bisschen schockierend. Wenn es hier nämlich heißt, durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase. Hauch ist auf Hebräisch hier Ruach. Und Ruach heißt Hauch oder auch Wind. Und wie sind die 10 Kinder von Hiob umgekommen? Durch einen Ruach. Gut, Hebräisch wäre das weiblich. Eine Ruach. Durch einen Wind von jenseits der Wüste. Er kam und das Haus, wo die Kinder Geburtstag gefeiert haben zusammen, wurde zerstört und sie kamen um. Wissend um dieses schreckliche Unglück mit dem Wind, mit Ruach, sagt er hier, und durch den Ruach seiner Nase vergehen sie. Aber ganz wichtig ist ja, er spricht hier von dem Ruach Gottes. Und wir wissen, das hat nicht Gott gemacht, sondern dieser Wind war von Satan ausgelöst. Gott hat in seiner Natur dem Satan eine Wirkungsweise gegeben. Er konnte mit biologischem Kampfstoff operieren. So wurde Hiob pestkrank. Aber er konnte auch in das Wetter eingreifen und diesen Wind verursachen. Es wird ja gesagt in Hebräer 1, dass Engel ganz verschiedene Erscheinungen annehmen können. Und so steht in Hebräer 1, Vers 7, in Bezug auf die Engel, zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Und so konnte dieser gefallene Engel eben diesen Wind, diesen tödlichen Wind auslösen und noch zuvor dieses Feuer vom Himmel, diesen Blitz vom Himmel auslösen, um Knechte und Besitz von Hiob zu zerstören durch Feuer. Aber das war nicht Feuer Gottes, sondern es war Feuer des Feindes. Und sehen wir, dieser Eliphas, er spricht so verschlüsselt, nicht direkt. Aber wenn man genau liest, weiß man, was er meint. Er ist subtil in der Art, wie er spricht. Und das geht gleich weiter. In Vers 10, das Brüllen des Löwen. Und die Stimme des Brüllers sind verstummt. Und die Zähne der jungen Löwen sind ausgebrochen. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub. Und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Wie kommt er jetzt auf diese Illustration? Er spricht über ungerechte Menschen. Also er hat zuerst gesprochen über eben solche, die Unheil pflügen und Mühsal säen, die werden es ernten. Und wenn man Dornen sät, dann kommen eben auch Dornen. Aber jetzt sagt er, das Brüllen des Löwen, er beschreibt hier eine Löwenfamilie, die durch Gottes Eingreifen ganz schwer beschädigt wird. Wen meint er mit dieser Familie, über die das Gericht Gottes kommt? Man kann auch da wieder eine ganz feine Anspielung sehen auf die 10 Kinder Hiobs, die gegangen sind, und er, der Löwe der Familie, ist leidend, schwer leidend. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Brüllers sind verstummt. Und die Zähne der jungen Löwen sind ausgebrochen. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub. Das wäre dann Hiob. Und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Weg. Und er verliert sie. Die Löwin ist da. Der geschieht nichts in diesem Vergleich. Aber der Löwe und die Jungen, genauso Hiob und seine Kinder. Unglaublich, diese Anspielungen. Übrigens, sprachlich wieder so perfekt. Er benutzt 5 verschiedene Wörter für Löwe. Im hebräischen Text zuerst Arye, das ist ein ganz normales Wort für Löwe, Vers 10. Und dann nennt er den Löwen den Brüller. Das ist der Schachal. Und dann junge Löwen, das ist wieder ein anderes Wort im Hebräischen. Kefir. Das ist der kleine Löwe, der Kefir. Die Kefirim, die jungen Löwen. Und dann nochmals, der Löwe kommt um. Das ist wieder ein anderes Wort, Lajisch. Und dann die Löwin, ist nochmal ein anderes Wort, das ist Lavi. Also klingt ganz anders als Lajisch oder Arye, Lavi. 5 Wörter, 5 Synonyme für Löwen. Dieser Mann kann einfach so schön sprechen. Und so ein Gleichnis auf die Beine stellen in Verszeilen, das aber eine üble Anspielung ist auf Hiobs Familie. Und dann bekommen wir noch ein Problem mit Eliphas. Nach diesen Berichten über seine Erfahrung, aus denen er Grundsätze fürs Leben aufstellte, hat er hier noch eine zweite Säule, auf die er seine Beurteilung aufbaute, und zwar eine Vision. Der Mann hatte eine Vision, nachts im Traum. Und er beschreibt das so: Und zu mir gelangte verstohlen ein Wort, und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In Gedanken, die Nachtgesichte hervorrufen, das sind eben die Träume, die durch die Gedanken ausgelöst werden, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, kam Schauer über mich und Beben durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Geist zog vor meinem Angesicht vorüber. Das Haar meines Leibes starrte empor. Also ihm standen die Haare zu Berge. Da stand einer. Ich erkannte sein Aussehen nicht. Eine Gestalt war vor meinen Augen. Ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Und es zitierte aus dem Traum, was dieser Geist ihm gesagt hat. Dieser Geist, von dem er nicht mal das Gesicht sah. Und das Ganze nennt er ja selber verstohlen, wie das zu ihm kam. Und auch im Hebräischen ist das Wort Ganav, davon kommt unser Wort Ganov. Ist gar kein deutsches Wort hier. Also, er sagt das so eigenartig, gelangte verstohlen ein Wort zu mir. Und er meint, das ist ein Wort Gottes. Und jetzt Vers 17. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott? Oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht, und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staub ist. Wie Motten werden sie zertreten. Vom Morgen bis zum Abend werden sie zerschmettert, ohne dass man es beachtet. Kommen sie um für immer. Ist es nicht so? Wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie und nicht in Weisheit. Also aufgrund dieser Vision will er zeigen, eben wie schlecht der Mensch ist. Das hat er da in dieser Vision mitbekommen. Und jetzt sieht er halt wieder ein Beispiel, so ein ausgesprochenes Beispiel, und das ist eben dieser frömmlerische Hiob. Nach außen alles so gerecht, aber es ist klar, im Versteck war es ganz anders. Und diese Beurteilung will er also mit dieser Vision noch belegen. Aber es gibt da einige komische Dinge da drin. Es kommt so verstohlen, die Sache. Und ein Geist geht da an ihm vorbei. Er sagt, Vers 16, da stand einer, ich erkannte sein Aussehen nicht. Und das ist bekannt, dieses Phänomen, gerade im Okkultismus. Menschen, die Geister erleben, ob im Traum oder wirklich, da hört man von manchen, dass sie sagen, das Gesicht vom Geist habe ich nicht gesehen. Zum Beispiel die Karen, das ist ein Bergstamm in Thailand, der früher animistisch war, aber sie hatten noch eine Kenntnis von Gott. Und trotzdem lebten sie eben in Animismus und Okkultismus. Und da war es üblich, bevor dieser Stamm mit dem Evangelium konfrontiert wurde, es wurden Abertausende von den Karen-Leuten, wurden echte Christen. Heute gibt es auch viele Namenschristen schon. Aber eben, es ist bekannt von den Karen, das habe ich dort in Thailand erfahren, dass die früher, wenn sie auf den Feldern arbeiteten, auf ihren Reisfeldern und so weiter, sahen die immer wieder Geister. Irgendwo auf einem Baum oben sitzen oder auf dem Feld irgendwo sitzen, Abstand, aber sie haben nie die Gesichter gesehen. Furchterregend für sie. Aber mit dem, dass das Evangelium unter den Karen sich mehr und mehr ausgebreitet hat, sind diese Erscheinungen dann verschwunden. Oder mein Schwiegersohn, der im Buddhismus aufgewachsen ist und dann später zum Glauben kam, hat mir erzählt, wie er früher Geistererscheinungen hatte. Und konnte mir aber dann erklären, seit ich mich bekehrt habe, habe ich nie mehr einen Geist gesehen. Aber er war eine Zeit, lebte als Kind im Dschungel und er hatte vor nichts Angst. Ging auch nachts im Dschungel, er fürchtete nichts. Aber dann hat er einmal nachts eine Erscheinung gehabt mit einem Geist, der da, wo er im Bett war, ganz in der Nähe war. Und er sagt mir, ich habe das Gesicht nie gesehen. Also genau wie hier. Das ist sehr bekannt im Okkultismus, was da geschieht. Und jetzt denkt einer, ja, aber was der da sagt, das ist ja gut. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat? Ja. Nur, um das zu wissen, hätte Eliphas tatsächlich nicht noch eine zusätzliche Vision gebraucht. Das ist ja eh klar, dass der Mensch gefallen ist. Und übrigens, das Wort Mensch hier, sollte ein Mensch gerechter sein. Das Wort Mensch ist Enosch, nicht Adam. Adam meint den Menschen, grundsätzlich den Menschen, wie Gott ihn erschaffen hat. Gott hat den Menschen gerade erschaffen. So sagt es Prediger 7. Sie aber haben viele Ränke gesucht. Der Adam ist der Mensch nach Gottes Gedanken. Oder die Bibel verwendet oft für Mensch, was man im Deutschen mit Mensch übersetzt, Ben Adam, Sohn Adams. Das ist auch ein positiver Ausdruck. Aber Enosh heißt auch Mensch, aber Enosh kommt von der Wurzel Anash, das heißt böse sein, sündig sein, sterblich sein, schwach sein. Und dieses Wort, das also ausgesprochen den sündigen Menschen bezeichnet, wird hier verwendet. Aber das war ja das, was man in der Umgangssprache ganz normal braucht, was in Hiob immer wiederholt vorkommt. Enosh ist der Mensch mit dem Nebenbegriff, dass er gefallen ist. Also es ist etwas völlig Bekanntes, braucht keine Vision dazu. Und dann heißt es aber in Vers 18, siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Das ist zu schwach ausgedrückt. Die Engel, die gefallen sind, die haben sich nicht ein bisschen geirrt. Rebellion gegen Gott. Und das war nicht einfach ein Irrtum, sondern das war bewusste Rebellion. Und darum war dieser Fall in der Engelwelt definitiv, es gibt kein Zurück und keine Versöhnung. Das macht die Bibel klar. Aber hier wird das so abgetan mit Irrtum. Nein, es war die Ursünde, Stolz. Gerade eben hatte jemand aus dem Publikum gefragt, ist Stolz immer Sünde? Ja, aber wie ist es dann, wenn jemand sagt zu seinem kleinen Sohn, der etwas Gutes geleistet hat, ich bin stolz auf dich? Da haben wir jetzt weniger Probleme, ja, als wenn einer ein stolzer Mensch ist, eingebildet ist und selbstgefällig ist und so weiter. Das ist übel. Nun, im Deutschen brauchen wir das Wort Stolz eben unterschiedlich. Auf Französisch hat man glücklicherweise zwei verschiedene Wörter. Orgueil, das ist immer negativer Stolz. Und Fierté, das ist Stolz wie, man hat ein Tagewerk vollendet, schaut zurück und empfindet dabei eine Befriedigung. Das ist Fierté. Und das ist nicht das Gleiche wie dieses sündige Stolzsein. Und es ist ja auch so, Gott möchte, dass wir nach vollendeter Arbeit darin eine Befriedigung finden. Und zwar hat Gott das im Schöpfungswerk uns vorgezeigt. Wir lesen, wie Gott 6 Tage gearbeitet hat in der Schöpfung und dann am 7. Tag hat er geruht, hat er gestoppt. Er war ja nicht müde. Schabbat, ruhen, auf Hebräisch bedeutet auch einfach stoppen. Und er hat aufgehört zu schaffen, aber wir lesen davon, dass Gott eben alle Werke sah, die er gemacht hatte. Und sie waren sehr gut. Also Gott hat sein Werk angeschaut und hat daran Freude gehabt. Und diese Art von Freude über Geleistetes, wenn wir das als Menschen eben empfinden in Verbindung mit Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns Kraft, Gesundheit und Möglichkeiten gegeben hat, dann ist das nicht eine Sünde, weil wir darin eben dem Schöpfer die Ehre geben. und nicht einfach die Ehre für uns nehmen. Also dieser Unterschied muss unbedingt gemacht werden. Nun sehen wir aber, dieser Geist verharmlost, was in der Engelwelt geschehen ist. Und noch etwas sagt er, das stimmt ja gar nicht. Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Nicht allen Engeln, aber hier wird quasi der ganzen Engelwelt Irrtum zur Last gelegt. Das ist falsche Lehre. Das stimmt ja gar nicht. Und auf seine Knechte vertraut er nicht. Ja, auf die Engel, die Gott die Treue gehalten haben, auf die vertraut er und gibt ihnen Aufträge. So musst du ein Gabriel, Johannes den Täufer, seinem Vater gegenüber ankündigen. Es war Gabriel, der das Vorrecht hatte, Maria, die Geburt des Erlösers, anzukündigen. Natürlich vertraut er auf sie. Also es ist gar nicht korrekt, was hier gesagt wird. Und der Fall der Engel wird verharmlost. Und übrigens, die Engel, die nicht gefallen sind, die werden in 2. Timotheus 4 genannt. Das aufschlagen. Die bekommen dort einen besonderen Titel. Erster Timotheus ist es. Erster Timotheus 6, Vers 13. Wo er spricht über die heiligen Engel und er nennt sie die auserwählten Engel. Und das bedeutet, dass die Engel, die eben Gott die Treue gehalten haben, die nicht gefallen sind, das sind die Engel, die Gott eben vorgesehen hat als seine treuen Diener, auf die er vertraut in alle Ewigkeit. Also wie bei den Menschen, Gott wusste von den Menschen, die sich bekehren würden und die werden genannt die Auserwählten. Die hat Gott auserwählt. Und das Gleiche ist bei den Engeln oder Ähnliche ist bei den Engeln, dass er um sie wusste, wer fallen würde und wer eben treu bleiben würde. Und die sollten die Auserwählten Engel sein. Und jetzt gehen wir zurück und schauen uns noch mehr Details an in dieser eigenartigen Vision. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staub ist. Wie Motten werden sie zertreten. Hier wird in einer verächtlichen Art über die Menschen gesprochen, im Kontrast zu den Engeln. Sie werden hier einfach beschrieben als die, die in Lehmhäusern wohnen. Und dann wird gesagt, wie Motten werden sie zertreten. Sie werden verglichen mit diesen Insekten, die man, ohne sich was groß dabei zu überlegen, wenn das geht, kann man sie vernichten. So seien die Menschen quasi wertlos. Und wenn einer geht, das hat nicht viel Bedeutung. Vom Morgen bis zum Abend werden sie zerschmettert. Das heißt, in einem 12-Stunden-Tag, gewissermaßen von Morgen bis Abend, oder ungefähr 12-Stunden-Tag, so in so kurzer Zeit werden sie zerschmettert. Und ohne dass man es beachtet, kommen sie um für immer. Menschen sterben und ist eigentlich gar nicht so etwas Großartiges. Und dann heißt es weiter, ist es nicht so, wird ihr Zeltstrick an ihnen weggerissen, so sterben sie. Und nicht in Weisheit. Da wird der menschliche Körper, der schwächlich ist, verglichen mit einem Zelt. Und da muss man nur an den Zeltstricken reißen und ziehen und schon kracht da alles zusammen. Das ist aber eine Sprache, die wir auch aus dem Neuen Testament kennen. 2. Korinther 5, können wir aufschlagen. Und zwar, Vers 1, sagt Paulus, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, er beschreibt den Körper als Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Also spricht über den jetzigen Leib und dann über den Auferstehungsleib, der dann ewig bestehen wird. Aber dieses irdische Haus, der Körper wird hier genannt die Hütte. Und genau so spricht Petrus über sein Ableben aus der Todeszelle in Rom. In 2. Petrus 1 sagt er, Vers 13, ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich war damals in Johannes 21, hatte der Herr Petrus gegenüber angekündigt, dass er einmal sterben wird, und zwar, um Gott zu verherrlichen. Ein anderer wird ihn gürten, er wird seine Hände ausstrecken und er wird hingeführt werden, wohin er nicht möchte. Und Johannes erklärt dort in Johannes 21, das war eine Andeutung, welches Todes er sterben sollte. Und im 2. Petrusbrief, da ist Petrus in der Todeszelle in Rom und wartet auf das Sterben. Und das nennt er das Ablegen meiner Hütte, das nun bald geschehen sollte. Also in dieser Vision gibt es Wahrheiten und man kann biblische Parallelen dazu aufzeigen, aber es gibt auch Irrtum. Und eben dieser Geist war nicht ein Geist von Gott, sondern ein Geist, der auch den Menschen verachtet, wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen. Und jetzt könnte einer sagen, ja, aber wenn der Teufel etwas sagt, dann müsse doch das eben offensichtlich alles Irrtum sein. Genau nicht. Wie ist es beim Schlangengift? Woraus besteht Schlangengift? Ja gut, es ist eine Zusammensetzung. Und ein sehr großer Teil besteht aus Proteinen. Und die sind gesund. Aber ein kleiner Teil drin ist dann das wirklich tödliche Gift. Und das alles zusammen ist Schlangengift. Aber das meiste im Schlangengift wäre gar nicht tödlich. Und so sagt Satan meistens nicht nur die Unwahrheit, sondern er bringt Wahrheit vermischt mit tödlichem mit wirklich Gefährlichem. Und auch hier, und denken wir noch an eine Parallele, diese Wahrsagerin in Philippi, Apostelgeschichte 16, da lesen wir, dass die Tag für Tag eine Botschaft verkündigt hatte. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 17, diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Und Lukas fügt hinzu, dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ja, war das nicht eine gute Botschaft? Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Übrigens, korrekt übersetzen, nicht die euch den Weg des Heils verkündigen. Im Griechischen steht nicht der Artikel, ho, hodos. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, ego eimi, ho, hodos. Nicht ego eimi, hodos, ich bin ein Weg. Ohne Artikel kann man das nicht immer, aber immer wieder mit dem unbestimmten Artikel wiedergeben. Und hier sollte man also nicht übersetzen, die euch den Weg des Heils verkündigen, sondern einen Weg. Und das ist die Lüge. Paulus hat nicht einen Erlösungsweg gepredigt, wenn er das Evangelium verkündigt hat, sondern den einzigen. Und das war eine satanische Lüge. Und wenn sie sagte, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, ja, sie hatte ja einen Pythonsgeist. Das ist der typische Geist in Verbindung mit dem Apollo-Orakel, Apollo-Kult. Also, die war im Rahmen der griechischen Religion. Und der Ausdruck Gott, der Höchste, was bedeutet das für sie? Jupiter! Aber Paulus und seine Freunde waren nicht Knechte von Jupiter, sondern von dem Gott der Bibel. Und das ist etwas ganz anderes. Das war eine Lüge. Aber man hätte auch sagen können, ja, das ist ja doch ziemlich wahr, was sie da sagt. Nein, es war eben doch Schlangengift. Und auch hier haben wir das Problem, also einer, der auf eine Vision, eine Lehre aufbaut, aber eine Vision, wo wir nachweisen können, das ist gar nicht biblisch. Und so können wir sehr viel lernen, nur schon aus dieser Rede von Eliphas. Und wir werden nächstes Mal weiterfahren mit Kapitel 5 und seine weiteren Argumente anschauen und dann die Reaktion von Hiob. Und was uns dann auffallen wird, ist, die reden gar nicht wirklich miteinander. Hiob geht dann nicht auf all die einzelnen Punkte ein. Das war auch schwierig. Ich meine, was dieser Eliphas hier bringt in Kapitel 4 und 5, das ist ja so viel an Gedanken und an Fragen. Und Hiob muss einfach warten. Aber wenn Hiob dann antwortet, dann bringt er seinen eigenen Monolog. Und so geht es weiter. Diese Freunde, wenn die miteinander sprechen, die sprechen gar nicht miteinander, sondern die halten Monologe. Jeder haltet gewissermaßen eine Predigt und dann eine Gegenpredigt und wieder eine Predigt und eine Gegenpredigt. Und da lernen wir auch, wie eben Dialog nicht aussehen sollte, indem man einfach sich Reden vorstellt und gar nicht wirklich auf das Einzelne eingeht, was gesagt worden ist. Ein Dialog wäre gewesen, Eliphas sagt ein paar Sätze, Hiob antwortet ein paar Sätze und die anderen äußern sich dazu. Aber das war eine Riesenabfolge von Monologen, die eben auch nicht halfen, um sich einander näher zu kommen. Und das Wort Gottes zeigt uns eben Beispiele, die wir nachahmen sollen, und es zeigt uns eben auch Beispiele, die wir eben unbedingt vermeiden sollten. Zum Schluss noch diese Stelle in Timotheus. Ich hatte gerade einen Blackout, wie man gemerkt hat, und das hat dann wieder weitergewirkt. In der Zwischenzeit möchten wir noch aufschlagen, und zwar 1. Timotheus 5, Vers 21, da sagt Paulus: Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Da werden die Engel, die eben nicht abgefallen sind, die werden auserwählte Engel genannt. Aber die Entscheidung war eine Entscheidung mit freiem Willen. Die Engel waren nicht programmiert, sich so zu entscheiden oder so. Die auserwählten Engel, das waren die, die sich selber entschieden hatten, Gott treu zu bleiben. Und die Abgefallenen, die hatten sich 100% bewusst entschieden und sind abgefallen. Aber die, die geblieben sind, die hat Gott auserwählt, um seine dienenden Engel zu bleiben in Ewigkeit. Und eben nicht so, wie das in dieser Vision gesagt wird, dass Gott auf die Engel allgemein nicht fällt.